Für mich war auch klar, ich möchte mir die Chance auf diese Olympiasaison wahren. Das heißt, zu lang rausziehen hätten wir es jetzt auch nicht können. Also für mich war klar, also sage ich mal so spätestens März oder so sollte das Kind dann auf die Welt kommen, weil sonst wird es mit der neuen Saison wieder, sonst wird es halt knapp auch mit der neuen Saison, weil vor 4 Jahren habe ich Olympia verpasst und daher ist es für mich dieses Jahr das große Ziel, es zu Olympia zu schaffen.
Liebe Team D-Fans, es ist Dezember. Das ist schon der letzte Team Deutschland Podcast für dieses Jahr. Und es sind relativ genau nur noch 2 Monate bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina. Auf dieser Road to Milano Cortina sprechen wir mit den besten Athletinnen und Athleten vom Team D und wir schauen voraus auf das große Wintersport-Highlight vor unserer Tür in Italien. Bevor ich zum heutigen Gast komme, ein kleiner Hinweis. Wir haben uns zu Weihnachten etwas ganz Besonderes für euch ausgedacht, die Team D Weihnachtsgeschichte. Und die wird euch vorgelesen von niemand Geringerem als Anna-Maria Wagner, Lisa Meyer, Josh Abuaku und jetzt kommt's, the one and only Carsten Soestmeier. Wenn ihr den Namen jetzt nicht kennt, wartet ab. Die Stimme kennt ihr auf jeden Fall, wenn ihr Olympia-Fan seid. Schaut mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da findet ihr die Team D Weihnachtsgeschichte in 5 Kapiteln. Perfekt für die Adventssonntage, nachdem ihr diesen Podcast hier gehört habt, natürlich. Unser Geschenk von Team D Studios für euch. Frohe Weihnachten. Im Team Deutschland Podcast sprechen wir heute mit Biathletin und seit Anfang des Jahres auch Mutter Janina Hettich-Walz. Janina ist nach der Geburt ihres ersten Kindes gerade erst diese Woche in den Biathlon-Weltcup zurückgekehrt und wir sprechen über ihre ersten Monate als Mutter, wie sie in den Leistungssport zurückgekommen ist, ihren Traum der Teilnahme an den Olympischen Spielen. Man mag es kaum glauben, Janina war noch nie bei Olympischen Spielen und warum sie sich lieber mit Athletinnen als mit anderen Müttern vergleicht. All das und viel mehr jetzt im Gespräch. Der Team Deutschland Podcast und diese Episode werden wie immer präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Mein Name ist Paul Burber, ich bin euer Host. Los geht's. Janina, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ich fange mal mit einer untypischen Frage an. Ich frage mal nicht, wie es dir geht. Ich frage, wie geht's Carlotta?
Da geht's super. Die kann seit ein paar Wochen krabbeln und sie macht jetzt das Haus unsicher. Ja, ist für die Eltern manchmal ganz schön anstrengend, weil wir jetzt alles Mögliche wegräumen müssen. Aber jetzt, dass sie ein bisschen mobiler ist, gefällt ihr, glaube ich, ganz gut.
Dann fragen wir jetzt mal, wie geht's dir?
Mir geht es auch gut. Also ich kann tatsächlich aktuell nicht klagen. Ich hatte jetzt vielleicht mal nach der deutschen Meisterschaft, die relativ erfolgreich war im September, so ein kleines Tief, wo ich mal nicht ganz so viel Energie hatte, aber da bin ich auch relativ schnell dann wieder rausgekommen und aktuell bin ich ganz guter Dinge und freue mich jetzt auch, dass die Saison dann losgeht.
Für alle, die sich jetzt wundern, worüber wir eigentlich gerade gesprochen haben, wer ist Carlotta und was soll das alles hier? Für die, die es nicht wissen, Janina ist Anfang des Jahres Mutter geworden, Mutter von Carlotta. Wir sprechen jetzt natürlich gleich über die anstehende Saison, über die Olympiasaison, über deine Ziele, über ja, deine jetzt Road to Milano Cortina. Ihr steht unmittelbar vor dem Weltcup, der startet. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen über dieses ganze ja, Babythema, Schwangerschaft, Geburt, Babyphase sprechen. Leistungssport mit Baby. Gerade als Mutter ist, glaube ich, ein wichtiges Thema und ich bin total froh, dass du dir die Zeit nimmst, weil auch das, da geht es ja schon los, die Zeit freischaufelst für diesen Podcast.
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen ein anderer Alltag jetzt, seit ich Mutter bin. Und man muss dann schon schauen, wie man alles so unter einen Hut kriegt, weil man möchte ja auch noch Zeit für sein Baby haben. Aber mit Hilfe von Mann, von Schwiegereltern, von meinen Eltern, da kriegen wir das alles aktuell ganz gut hin.
Kann ich mir das so vorstellen? Ich sag mal, dein Training hat jetzt im Freischaufeln wahrscheinlich Prio, aber alles, was dann noch so zusätzlich kommt, Podcast, vielleicht mal auch, ne, was für Sponsoren oder so, das ist dann schon nochmal extra.
Genau, auf jeden Fall. Also das Training hat Priorität. Ich trainiere aktuell auch viel am Wochenende, weil früher war es so, hat man vielleicht auch mal einen Sonntag frei gemacht. Das ist bei mir gerade eher nicht der Fall. Die Zeit nutze ich dann zum Training, wenn mein Mann auf die Kleine aufpassen kann. Und dann habe ich auch noch 2 Tage unter der Woche, wo meine Tochter von den Omas betreut wird. Und die Zeit nutze ich dann auf jeden Fall fürs Training, dass ich da auch mal längere Einheiten machen kann oder Einheiten, wo ich die Kleine nicht mitnehmen kann. Wie jetzt zum Beispiel zu Hause, wenn ich im Kraftraum bin, da kann ich die Kleine auch nebenher dann betreuen. Aber genau, dann Dinge drumherum, Podcasts, andere Sachen, da muss ich immer schauen, wie das da noch in meinen Terminplan reinpasst. Aktuell habe ich noch mal ein paar reduziertere Trainingstage, da geht dann sowas schon auch mal. Aber das ist dieses Jahr schon mit deutlich mehr Planung verbunden als jetzt vielleicht die letzten Jahre.
Auch das sicherlich in der Olympiasaison nimmt wieder zu, weil der Fokus natürlich auch wieder zunimmt auf euch Wintersportathletinnen. Umso größeres Dankeschön erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, dir die Zeit freigeschaufelt hast. Lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. Wann war klar, hey, wir wollen Eltern werden?
Prinzipiell war für mich schon länger klar, dass ich Mutter werden will. Und ich wollte auch schon immer eine junge Mutter werden. Das ist manchmal so, kaum Sportmacher nicht ganz so gut vereinbaren. Aber ich hatte dann in der Saison 2023, 2024 wirklich viele, viele Erfolge. Da hatte ich für mich eine sehr erfolgreiche Saison. Und dann hat irgendwie der Wunsch, Mutter zu werden, auch überwiegt, auch mit dem Hintergedanken, vielleicht komme ich nicht mehr in Sport zurück. Mir war eigentlich von Anfang an klar, dass ich gerne weitermachen würde, aber mir weiß es dann ja auch nie so genau, wie es läuft. Wobei die Erfahrung immer zeigt, im Sport weiß man sowieso nie so genau, wie es läuft. Da kann man auch eine super Saison gehabt haben, eine tolle Vorbereitung und dann läuft der nächste Winter trotzdem nicht so gut. Aber für mich oder beziehungsweise für uns hat es dann einfach überwiegt und haben gesagt, jetzt schauen wir mal, wie es so funktioniert. Und dann hat es ganz, also kam dann eben.
Es hat funktioniert.
Ja, ein bisschen blöd ausgedrückt. Aber ja, genau, im Februar kam dann unsere Tochter zur Welt und ich hatte eine relativ problemlose Schwangerschaft und die Geburt war auch ganz in Ordnung, sodass ich auch relativ schnell wieder fit war und das hat natürlich sehr geholfen. Da war der Wiedereinstieg dann gar nicht so schwer.
Jetzt kann man natürlich, also es hat funktioniert, das bedeutet natürlich auch, das ist jetzt nicht, ist ja nicht so, man will schwanger werden und wird sofort schwanger. Bei den meisten ist das nicht so, muss man glaube ich sagen. Bei dir war es dann so, bist schwanger geworden, war dann auch schon irgendwann klar liegt dann der Fokus auf der Schwangerschaft und all dem, was passiert, aber dann kriegt man ja auch irgendwann ein ET, man weiß ungefähr, wann das Kind kommt. War da dann schon wieder auch der Gedanke, okay, dann steige ich dann und dann irgendwann wieder ein oder war das gar nicht Thema?
Doch, das war schon auch Thema. Also für mich war auch klar, ich möchte mir die Chance auf diese Olympiasaison wahren. Das heißt, zu lang rausziehen hätten wir es jetzt auch nicht können. Also für mich war klar, also sage ich mal so spätestens März oder so sollte das Kind dann auf die Welt kommen, weil sonst wird es mit der neuen Saison wieder, sonst wird es halt knapp auch mit der neuen Saison, weil vor 4 Jahren habe ich Olympia verpasst und daher ist es für mich dieses Jahr das große Ziel, es zu Olympia zu schaffen. Und wie gesagt, es hat dann alles ganz gut funktioniert. Also da bin ich auch wahnsinnig dankbar dafür, erstens, dass es so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, dass ich eine unkomplizierte Schwangerschaft habe und das Kind auch dann gesund aufs Welt gekommen ist. Also ja, egal wie es mit dem Sport dann weiterläuft, das ist schon mal etwas, worüber wir wahnsinnig dankbar sind. Und da hatten wir schon Glück.
Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Wer noch mehr jetzt auch gerade zum Thema vor der Geburt, da will ich jetzt gar nicht viel weiter drauf einsteigen, hören will. Ich habe auch zur Vorbereitung auf diesen Podcast, kleine Empfehlung hier, den Podcast Extra Runde gehört. Da bist du auch zu Gast gewesen, hast da sehr, sehr ausführlich und auch gut drüber gesprochen, also offen finde ich. Also kann ich nur empfehlen, da auch nochmal reinzuhören. Lass uns jetzt einmal so ein bisschen in die Phase nach der Geburt reingehen. Wann bist du wieder ins Training eingestiegen?
Also mit so einem ganz leicht, so ein bisschen Sport habe ich so ungefähr 2 Wochen nach der Geburt wieder angefangen. Aber das heißt dann auch wirklich nur mal ganz locker auf dem Fahrradergometer oder ganz, ganz leichtes Kraft, also so erste Rückbildungsübungen, Krafttraining kann man das eigentlich noch gar nicht nennen. Das habe ich relativ schnell wieder angefangen. Und dann sind wir Anfang April sind wir nach Norwegen geflogen. Da war ich noch mal ein bisschen langlaufen. Das war so ungefähr 6 Wochen nach der Geburt. Das war so die erste Woche, wo ich wieder wirklich wo ich sagen kann, das habe ich mal wieder Training genannt. Und ab Mai habe ich dann wieder ganz gute Umfänge trainieren können, weil bei uns fängt ja im Mai so mal das Trainingsjahr an. April ist ja eigentlich immer unser freier Monat nach der Saison und im Mai geht es dann wieder weiter. Und für mich war auch das Ziel, dann ab Juni wieder bei den Trainingslagern dabei zu sein, genau mit der Mannschaft. Und ja, das hat soweit ganz gut funktioniert.
Das eine ist ja dein Plan, den du so hast, und das ist vielleicht so eine Art Masterplan. Man kann das sowieso alles nicht so genau planen. Wie sah es denn aber aus von der anderen Seite, also vielleicht vom Verband und deinem Team und deinen Trainern? Wie haben die denn mit dir geplant?
Also ich hatte das Glück, dass von Anfang an klar war, dass ich in der nächsten Saison wieder LG 1A bin, also dann die Lehrgänge mitfahren darf. Das war auf jeden Fall für mich auch super wichtig. Ich habe dadurch auch meinen Behördenplatz bei der Bundeswehr behalten und das ist natürlich schon auch so was Grundlegendes, dass man seine Arbeitsstelle behält, weil ich bin ja über die Bundeswehr, bin ich ja auch krankenversichert und einfach alles. Also das war enorm wichtig für mich. Das hat mir dann schon auch die Sicherheit gegeben. Und dass ich dann eben auch mit der Mannschaft wieder trainieren kann, weil fürs Training sind die Lehrgänge im Sommer schon sehr wichtig, weil zu Hause trainiere ich viel allein und generell über die Schwangerschaft habe ich ja fast ein Jahr lang nur allein trainiert und da braucht man auch irgendwie wieder eine Gruppe. Und ich habe von meinen Trainern auch recht viel an die Hand gekriegt. Die haben sich bei anderen Trainern umgehört, die schon schwangere Athletinnen betreut haben und quasi mir so ein paar Do's and Don'ts dann auch zusammengestellt. Aber klar, immer auch mit dem Hintergedanke, dass ich auf meinen Körper hören soll, dass ich mich nicht zu sehr beeinflussen lassen soll. Aber so ein paar grundlegende Dinge haben sie mir damit auf den Weg gegeben und das hat mir auf jeden Fall geholfen.
Das wäre sowieso noch später eine Frage gewesen, weil wenn wir gerade dabei sind. Hast du dich mit irgendwem anderen Müttern ausgetauscht aus dem Leistungssport oder generell mit anderen Müttern, wie man das ja auch normal macht, als normaler Nicht-Leistungssportler oder Leistungssportlerin in irgendwelchen Kursen. Also hast du dich da irgendwie ausgetauscht?
Also ich habe es bewusst weniger gemacht. Also ich hatte eben ein paar Richtlinien oder so Hinweise von meinen Trainern bekommen, auf was ich achten soll. Aber ich wollte mich bewusst nicht zu sehr mit anderen und mich zu sehr damit befassen, wie es andere gemacht haben, weil ich mich durch sowas manchmal auch ein bisschen stressen lasse. Weil wenn jetzt die eine mir erzählt hätte, sie hat bis 3 Wochen vor der Geburt dies und jenes gemacht und das hätte bei mir einfach nicht funktioniert, dann hätte ich mich vielleicht schon ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt. Und ja, letztendlich ging es mir auch darum, dann das Baby auch nicht zu gefährden oder auch mich körperlich dann da keine Risiken mehr einzugehen. Und das Gleiche auch nach der Geburt, wenn ich jetzt gehört hätte, nach 3 Wochen hat die eine schon wieder was weiß ich was gemacht. Und es wäre mir einfach noch nicht gegangen, dass ich mich da nicht so unter Druck setzen lasse, weil ich kenne mich, ich mache mir da schon auch Gedanken und das habe ich dann bewusst ein bisschen von mir weggehalten.
Also das ist vielleicht dann aber der Tipp, ohne Druck aufzubauen, das ist was so Individuelles, Kinder kriegen, Geburt, Schwangerschaft, dass man auf sich selber hören sollte. Klar, Tipps von außen immer schön, aber im Endeffekt muss man auf sich selber hören, oder?
Genau, jede Schwangerschaft ist anders, jede Geburt ist anders und auch gerade in der Kindererziehung. Also es gibt 100 Meinungen, 100 Wege und ich bin da einfach jemand, ich finde, da muss jeder für sich den richtigen Weg finden und jeder, also meiner Meinung nach, sollte jeder machen, wie er es für sich und für sein Kind für richtig hält, weil ja nur du kennst deinen Körper und dein Kind und deshalb wollte ich mich da nicht zu sehr beeinflussen lassen.
Aber diese Leitlinien, Richtlinien von deinen Trainern, das sind ja wahrscheinlich auch keine gynäkologischen gewesen, sondern eher auch Richtung Training, also Umfänge, die du noch trainieren könntest.
Genau, ja, das war schon auch auf den Leistungssport bezogen. Es gab schon ein paar Beispiele auch für, ich habe ja einen norwegischen Trainer, das wäre, norwegische Biathleten haben auch schon Kinder gekriegt und danach weitergemacht und da das sich natürlich auch umgehört, das war für mich definitiv auch sehr hilfreich. Ja, weil es gibt dann schon Dinge, die man auf jeden Fall beachten muss. Und unabhängig vom Sport hatte ich aber auch einen sehr guten Gynäkologen, der mir auch immer ein gutes Gefühl gegeben hat, auch gerade in Bezug auf Training in der Schwangerschaft, dass ich da wirklich auf meinen Körper hören soll und nicht zu sehr nach den durchschnittlichen Vorgaben gehen sollte, weil ich einfach durch den Leistungssport ein Fitnesslevel habe. Für mich zum Beispiel ist jetzt 10 Kilometer Laufen nicht viel und nicht anstrengend. Und das muss ich dann halt auch immer in Relation setzen, mit was kann ich in der Schwangerschaft noch machen. Weil jetzt zum Beispiel eine halbe, dreiviertel Stunde auf dem Fahrradergometer sitzen, ist für mich an sich auch nicht wirklich ein Training. Das ist quasi ein bisschen Bewegung. Und deshalb habe ich sowas auch noch bis zum Ende der Schwangerschaft gemacht. Und es war dann für mich auch kein Problem. Genau, also da war ich auch sehr gut betreut.
Hast du denn nach der Geburt, als du wieder eingestiegen bist und auch wirklich eher die ersten eher Trainings, du hast gerade vom Langlauf gesprochen, gemacht hast, hast du auch mal gedacht, puh, ist jetzt ein langer Weg wieder rein oder warst du noch auf einem guten Niveau?
Ja, also ich konnte das Niveau schon ganz gut halten, aber klar, die letzten 4 bis 6 Wochen von der Schwangerschaft, da geht dann einfach auch nicht mehr viel. Da ist der Bauch so groß und dann ist man auch wieder müde und es ist alles anstrengend. Also da war, ja, da kann man einfach nicht mehr so viel machen. Und die ersten 2, 3 Wochen nach der Geburt braucht man auch einfach, um sich da wieder zu erholen. Da am Anfang dachte man sich dann schon, wo ich erstmal wieder auf Ski gestanden bin und den ersten Berg hochgelaufen bin, dachte ich auch, puh, das wird zäh. Aber das ging dann wirklich Schritt für Schritt. Und ich hatte wirklich auch Zeit. Ich konnte mir wirklich die Zeit nehmen, das wieder ganz entspannt aufzubauen. Und dann geht man am einen Tag mal dann eine Dreiviertelstunde lang laufen und dann eine Stunde. Und so kann man das dann halt aufbauen. Und dann war das ein smoother Übergang wieder in dieses normale Training.
Und ich habe es gesagt, jetzt sind wir kurz vor dem Weltcup, beziehungsweise wenn der Podcast hier rauskommt, war schon noch erster Weltcup und so weiter. Wie bist du denn im Vergleich? Du hast schon mit dem Team trainiert, bist du komplett schon wieder da?
Ja, würde ich schon sagen. Also das ging dann erstaunlicherweise relativ schnell dann im Sommer. Also ich habe dann schon lang gewartet mit hohen Intensitäten, bis ich das wieder gemacht habe. Hatte da auch vor der Deutschen Meisterschaft im September eigentlich auch nur eine Woche, wo ich richtig intensiv trainiert habe. Dafür war ich dann bei der Deutschen Meisterschaft und auch mit 2 Titeln war ich schon wieder ziemlich gut dabei. Also hat mich fast selber ein bisschen überrascht, wie gut es dann wieder ging. Von daher, die Deutsche war ja schon Teil der Weltcup-Quali. Von dem her bin ich jetzt aktuell ganz guter Dinge, dass ich das auch schaffen kann.
Das war sehr erfolgreich für dich schon im September. War da Carlotta schon mit am Start?
Ja, da war sie mit dabei und ich muss auch sagen, dass mir da schon, also sie gibt mir schon auch sehr viel Motivation. Also ich habe mich dann gefreut, dann im Zieren auch zu sehen und dass ich sie dabei hatte und mich hat es irgendwie schon motiviert.
Man sagt ja immer so, also das würde ich auch total unterstreichen, Familie ist das Wichtigste, ist dann auch wichtiger als Sport. Aber klar bist du dann in dem Moment auch die Sportlerin, nicht nur die Mutter. Aber ist das bei dir auch so, das ist eine These, kannst du gerne mal sagen, ob das stimmt oder nicht, dass dieses ganze Thema Familie und auch du bist Mutter so ein bisschen diesen Druck wegnimmt vom Sport, dass es nicht mehr das Wichtigste ist, der Sport?
Ja, also das kann ich so unterstreichen. Ich habe mir auch nach der Saison 23/24 überlegt, wie würde ich mich fühlen, wenn ich es nicht mehr zurückschaffe in Leistungssport. Und ich konnte dann für mich beantworten, es wäre auch völlig in Ordnung. Ich hatte dann trotzdem ich hatte jetzt vielleicht nicht die übererfolgreiche Karriere, aber ich hatte dann trotzdem 3 WM-Medaillen und das ist mehr, als ich als Kind je gedacht habe, was ich erreichen könnte. Und ich wäre völlig fein, wenn es auch mit Sport nichts mehr werden würde. Und das kann ich jetzt auch nur absolut unterstreichen, dass meine Tochter einfach das Wichtigste ist. Und natürlich habe ich sportliche Ziele und da gebe ich auch alles dafür. Aber ich glaube, es ist eher so die Lockerheit, wenn es nichts wird, dann komme ich trotzdem heim und die Kleine lächelt mich an und dann geht da die Sonne auf und das ist dann nochmal eine andere Ebene von Glück als der Sport, das muss ich schon sagen, ja.
Erik Lesser hat das neulich in seinem Podcast gesagt, da ging es so ein bisschen um diese Bubble, in der ihr euch natürlich auch aufhaltet und da ist man umgeben von ganz vielen großartigen Sportlerinnen und Sportlern und da sind zigfache Olympiasiegerinnen dabei und Weltmeisterinnen und so weiter, ja auch klar bei dir in der Gruppe oder im deutschen Team, aber im Endeffekt ist das so eine krasse Bubble, also alleine dein Status, auch wenn du noch nicht bei Olympischen Spielen warst, alleine dieses Weltcup-Niveau zu haben und ja, das Niveau, was du gerade wieder hast, da träumen ja viele von und das ist für die meisten unerreichbar.
Ja, es ist definitiv eine Bubble und wenn man da mal wegkommt, dann reflektiert man auch mal ganz anders. Dann denkt man manchmal, oh, was habe ich mir jetzt da eigentlich wieder für einen Kopf gemacht? Oder warum war ich jetzt wegen sowas, jetzt wegen so einer Kleinigkeit unzufrieden? Also ja, ich finde, da reflektiert man dann schon und ja, dass man manchmal auch viel auf hohem Niveau meckert. Aber klar, es ist Leistungssport. Mir trainiert, mir arbeitet, ja, sei quasi sein Leben lang dafür, dass man da Erfolge erzielt. Ja, mir gibt da ja auch einiges rein. Also wir haben ja auch viel auf was wir verzichten müssen dafür, dass wir das, dass wir die Möglichkeit haben, da vielleicht zu Olympia zu gehen oder so. Da möchten wir es dann natürlich schon auch schaffen. Also klar, auf der einen Seite immer meckern auf hohem Niveau, wenn man dann wieder zu Hause ist und dann eben auch mit der Familie, dann denkt man sich wieder, ach ja, der Sport ist doch gar nicht so wichtig. Aber wenn man dann wieder in diesem Business drin ist, hat man natürlich schon den Ehrgeiz, dass man da seine Ziele erreichen will.
Was sind denn die Herausforderungen, die neuen Herausforderungen, mit denen du jetzt umgehen musst, in diesem ganzen Weltcup-Zirkus mit ja, Baby, mit Kind?
Also das ist natürlich definitiv schon auch der Infektionsschutz. Ja, das muss man jetzt tatsächlich mal sehen. Also da muss ich schon auch schauen, zu welchem Weltcup nehme ich die Kleine mit und wo kann ich sie nicht mitnehmen. Und wenn ich sie mitnehme, dann kann ich mit ihr jetzt auch nicht unbedingt im Teamhotel wohnen, weil wir haben Olympiasaison und bei uns ist das Thema Infektionsschutz. Es ist auch völlig egal, ob das Corona ist oder irgendwas anderes. Fakt ist, wir wollen einfach nicht krank werden, weil das ist generell blöd und in der Olympiasaison ist dann dreimal blöd. Und da ein Kind und natürlich dann auch die zweite Person oder die Betreuungsperson, die ich mitbringe, das sind dann nochmal zwei Personen und da ist das Risiko dann wieder hoch, dass man irgendwie halt da Bakterien oder Viren einschleppt. Das war natürlich schon auch eine große Herausforderung für die Saison. Aber ich glaube, aktuell habe ich einen ganz guten Plan und ja, dann wird man mal sehen, wie gut der aufgeht. Aber ja, prinzipiell müssen wir sowieso von Event zu Event schauen, wie wir es dann am besten machen.
Auch da komplett individuell und ich glaube auch immer sehr spontan und flexibel sein, aber auch alleine auch finanziell, ne? Also klar, du bist im Kader, du wirst mitgenommen zu Weltcups und so weiter, aber ich sag mal, wenn ein Baby jetzt mitkommt, gut, das zahlt noch nicht, meistens bei Unterkünften und Flügen, aber auch Betreuung, das musst du aus eigener Tasche zahlen wahrscheinlich.
Ja, definitiv. Also auch die Lehrgänge schon im Sommer. Also ich rechne so mit 15.000 bis 20.000, was mich jetzt dieses ganze Jahr rumreißen mit Baby dann kostet, weil ich natürlich außerhalb wohne, meine Reisen selber plane, dann bezahle ich es natürlich auch selber. Also das ist schon auch ein finanzieller Aufwand, aber ich muss sagen, dass es mir das trotzdem wert ist, weil ja, die Kleine gibt mir auch wahnsinnig viel. Also es ist für mich einfach super schön, da mit der Kleinen überall hinzufahren und die da mitzunehmen und die hat auch keine Probleme mit dem Unterwegssein. Ich glaube, das ist sie von ja, wo sie 6 Wochen alt war, war man das erste Mal in Norwegen. Das war sie von Anfang an gewohnt. Aber klar, finanziell ist das schon ein Aufwand.
Steht die Kleine schon? Kann die schon? Ist sie schon mobil?
Nee, Stand jetzt kann sie noch nicht stehen. Aber sie fängt jetzt an, sich so langsam an Gegenständen hochzuziehen. Krabbeln ist jetzt eben schon fleißig unterwegs. Aber es ist sowieso wahnsinnig, was da in einem Jahr alles passiert.
Na, vielleicht kann sie dann ja bis Antholz, wenn wir mal so weit denken, auch laufen und steht dann auch schon auf Skiern das erste
ja,
Mal.
Ja, da ist sie dann schon fast ein Jahr alt. Also Skier weiß ich jetzt noch nicht genau, aber ich glaube, laufen könnte realistisch sein.
Du hast es gerade schon gesagt, würde mich natürlich trotzdem interessieren. Schimpfst du dein Kind dann auch für dich komplett ab? Wieder dieses Rolle Mutter, Rolle Leistungssportlerin, trennst du das komplett, auch bei einer Maßnahme oder so, auch wenn dein Kind dabei ist? Oder kann es schon nochmal sein, dass ein Trainer oder eine Kollegin von dir Carlotta auf dem Arm hat?
Ja, also im Sommer hatten die schon die Kleine auch mal auf dem Arm. Im Winter wird man das jetzt schon strikt trennen, weil wie gesagt, wenn ich die Kleine dabei habe, dann werde ich nicht beim Team wohnen, dann werde ich separat wohnen. Und wenn ich beim Team wohne, dann habe ich die Kleine nicht dabei. Von daher da. Und ich merke es jetzt auch, jetzt ist Olympiasaison. Das sind jetzt schon nochmal strengere Maßnahmen als jetzt beispielsweise vor 2 Jahren. Ich weiß nicht, wie es letztes Jahr war, aber vor 2 Jahren war das ein bisschen lockerer. Wobei ich sagen muss, vor 2 Jahren ging dann bei uns auch in 2 Weltcups dann die Seuche rum. Einmal hatten dann alle Corona und einmal ging Magen-Darm-Infekt rum und da haben wir wieder gemerkt, oh, also Corona ist zwar nicht mehr so Thema, aber ja, Thema Infektionsschutz sollte trotzdem wieder groß geschrieben werden.
Absolut. Um das Kinderthema so ein bisschen abzuschließen, aber einfach, was mich auch noch teilweise auch aus privaten Gründen interessiert. Wie plant ihr das? Also macht ihr, man muss individuell sein, man muss flexibel sein, aber kann man sich das so vorstellen, du sitzt da mit einem Kalender, hast die Weltcups vor dir und sagst, also ich meine, du musst es planen, dein Kind muss damit einbezogen werden, deine Familie, dein betreuendes Umfeld, aber ja auch der ganze Verband, deine Trainer, die müssen ja auch alle das Bescheid wissen. Also wie funktioniert das?
Genau, also ich habe dann den Jahreskalender mit Lehrgängen, Wettkämpfen, dann sind wir DAX-Hessen, okay, hier ist Lehrgang oder ja, fährt es dann mein Mann mit, fahre ich überhaupt zum Lehrgang, weil einen Lehrgang habe ich dann tatsächlich auch ausgelassen. Mein Mann hat den Vorteil, er kann komplett im Homeoffice arbeiten, der kann dann auch von unterwegs aus arbeiten und bei ihm ist prinzipiell auch egal, wann er seine Arbeit macht, Hauptsache er macht die Arbeit, also er hat ja schon einen sehr flexiblen Job. Das muss man sagen, das ist auch unser großer Vorteil, weil sonst ging das auch nicht so, wie das aktuell geht. Und klar, bei den Wettkämpfen, dann sitzen wir da, okay, da fahre ich allein hin, da geht die Familie mit, da fahre ich wieder allein hin. Und das gebe ich dann so an den Verband weiter und sage, da plane ich die Reise selber, da bin ich komplett beim Team dabei. Aber man muss definitiv sehr flexibel sein. Ja, aber meine Mutter und auch meine Schwiegermutter, die werden über den Winter auch mal den einen oder anderen Tag Urlaub nehmen. Gerade wenn ich jetzt auch mal ohne Baby unterwegs bin, dass dann nicht zu Hause alles an meinem Mann hängen bleibt, weil da wird dann natürlich schon schwierig werden mit Arbeiten. Aber ja, das ist das ganze Jahr über schon ein Gemeinschaftsprojekt. Da haben alle so ihren Anteil dran. Und ja, ich bin da sehr dankbar, dass es so funktioniert. Und die Omas freuen sich, wenn sie ein bisschen Zeit mit ihrer Enkeltochter haben. Von daher Win-Win-Situation.
Der ganze
Vielleicht
Sommer
mit noch ein bisschen mehr Win für mich, aber ja.
Ach, wer weiß, wer weiß. Der ganze Sommer sozusagen ein Trainingslager für die ganze Familie in Vorbereitung auf den Winter, auf den betreuungsintensiven Winter. Lass uns noch mal ganz kurz ja, zum Sportlichen kommen, zur Saison, die jetzt ansteht. Woran, also klar, du musstest dein Niveau wieder aufbauen, um da wieder ranzukommen, aber hast du noch spezifisch an irgendwas gearbeitet?
Also klassisch nach einer Geburt viel Beckenbodentraining. Also ich habe extrem viel Stabi-Training gemacht die ganze Zeit über. Ich hatte auch echt ein bisschen Angst, dass das mit dem Beckenboden, darf ich dann zu früh wieder anfangen mit Joggen und so weiter. Mit Joggen war ich schon sehr vorsichtig, bis ich das wieder gemacht habe. Und da habe ich auch sehr genau drauf geachtet, ob sich da irgendwas noch seltsam oder unnormal anfühlt. Aktuell passt da zum Glück alles. Genau, jetzt habe ich eigentlich die Frage schon wieder fast vergessen.
Ja, ob du Biathlon-spezifisch noch was gemacht hast. Also woran ja, hast du da eigentlich gearbeitet?
Genau, aber Biathlon-spezifisch habe ich nicht ganz so viel anders gemacht von den Trainingsinhalten als die letzten Jahre. Da, ja, Schießen habe ich wieder eine Weile gebraucht, um da wieder reinzukommen. Also ich habe zwar während der Schwangerschaft auch noch geschossen, aber dann wieder die Umstellung auf diese neue Körperform wieder ohne Bauch. Das hat tatsächlich ein bisschen gedauert, bis ich mich da so wieder richtig sicher gefühlt habe. Und dann natürlich auch so hochintensive Sachen, das habe ich dann auch lang nicht gemacht. Und ich muss auch sagen, vor den Wettkämpfen, vor der deutschen Meisterschaft, war ich schon sehr nervös und habe mir auch so ein paar Gedanken gemacht, wie verkraftet mein Körper dann die Wettkampfbelastung und dann auch noch 3 Wettkämpfe am Stück. Aber ja, ich mache den Sport seit was weiß ich wie vielen Jahren. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren Profi. Da kommt man dann doch relativ schnell wieder rein.
Aber crazy, da habe ich gar nicht dran gedacht. Natürlich, wenn man, ich denke beim Biathlon, und klar, sehe ich schießen und auch liegend schießen, aber ja, da ist natürlich eine direkte Belastung auf dem Bauch. Also klar, beim Sport sowieso, aber also auch aktiv, ihr liegt auf dem Bauch. So. Also
ja. Ja, liegend schießen konnte ich ja dann ein halbes Jahr lang gar nicht mehr machen, logischerweise. Und stehend schießen, ich stelle ja meinen Ellbogen auch immer so seitlich an Bauch, so in die Taille. Und ja, das war natürlich schon auch wieder was ganz anderes, als der Bauch dann weg war. Da musste ich mich dann, ich habe mich da aber dann auch wieder reingefühlt und habe auch verschiedene Anschläge ausprobiert, habe dann aber nach einiger Zeit festgestellt, der gewohnte Anschlag, der es immer war, der wird es jetzt auch wieder. Aber hat mir dann in gewisser Weise auch wieder Sicherheit gegeben, weil ich dann gemerkt habe, okay, passt, wird schon wieder werden. Aber schließlich prinzipiell, ja, jeden Tag dran arbeiten und es geht mal schlechtere Tage, mal bessere Tage. Mal weiß man gar nicht, warum es jetzt an einem Tag nicht läuft und am nächsten Tag ist wieder ganz anders. Da muss man manchmal auch ein bisschen im Kopf diese Gelassenheit haben, dass es einen Tag später schon wieder anders aussehen kann. Aber ist immer leichter als gesagt, leichter gesagt als getan, sowas jetzt.
Nochmal ganz weit zurückgeblickt, 2022 hast du erwähnt, da hast du die Olympischen Spiele verpasst. Und das, du hast es auch schon mehrere Male betont, auch in anderen Medien, Podcasts und so weiter. Es ist schon eine besondere Motivation jetzt, dieses Jahr die Quali und natürlich dann aber auch bestenfalls in Antols in eurem Fall abzuliefern.
Ja, definitiv. Also zum einen Olympia und zum anderen auch Antols. Antols ist sowieso schon einer meiner Lieblings-Weltcup-Orte und es ist für mich schon eine besondere Motivation, dass da dann auch Olympia stattfindet. Ich habe auch schon recht viele gute Erinnerungen an Antols. Ich habe da schon einige gute Wettkämpfe gemacht und die Strecke liegt mir auch ganz gut. Aber klar, natürlich, Olympische Spiele, das ist das, wo man als kleines Kind davon träumt, wo man mal hin will, wenn man Profisportler werden will. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich 2030 keinen Biathlon-Sport mehr mache, keinen Leistungssport mehr mache. Von daher wäre das jetzt auch meine letzte Chance auf Olympia. Und klar, ist eine große Motivation, ein großes Ziel, aber ist auch wieder ein schmaler Grat, dass man da dann vielleicht nicht zu verkrampft oder zu verbissen rangeht. Ja, ich hoffe einfach, dass ich da einen guten Mittelweg finde.
Wie läuft die Qualifikation für dich, für euch im Biathlon-Team beim DSV? Müsst ihr Weltcup-Ergebnisse einsammeln und dann wird nominiert?
Genau, also bei uns ist eigentlich gleich wie die Quali für eine WM, entweder zweimal Top 15 im Weltcup oder einmal Top 8. Da hat sich, glaube ich, die letzten Jahre nicht so viel dran geändert, ja.
Und die Ergebnisse musst du dann sozusagen einfahren, ja, ab jetzt. Vielleicht hast du schon ein Ergebnis eingefahren, aber ich sag mal so, auch mit deiner Planung verbunden, da gibt es Termine, wo auch da schon klar ist, wäre gut, wenn ich jetzt hier abliefere, weil dann ist das schon mal abgehakt sozusagen, dieses Thema, ne?
Ja, definitiv. Bei uns ist immer so ein Ding, wir würden gerne die Olympia- oder Weltcup-Norm bis Weihnachten schaffen, weil da ist ja dann bei uns, wir haben ja 4 Wochen Weltcup vor Weihnachten und dann haben wir noch so einen kleinen Break über Weihnachten, die wir wahrscheinlich bald auch nicht mehr haben, aber aktuell haben wir ja über Weihnachten Silvester frei, keine Wettkämpfe. Und da fährt man dann schon ein bisschen entspannter in die Weihnachtspause, wenn man dann die Olympianorm schon hätte. Weil ja, im Weltcup sind dann nur noch, ich weiß nicht genau, ob alle 3 Weltcups im Januar noch, ob wir uns da noch qualifizieren können oder nur die ersten beiden. Vor 4 Jahren konnte man sich nur an den ersten beiden Weltcup-Wochen noch qualifizieren im Januar. Und da sind dann nicht mehr so viele Rennen, weil ja, wenn es nicht so läuft, dann kann es halt auch mal sein, erstes Rennen kacke und dann war es für dieses Weltcup-Wochenende, weil man dann vielleicht die Verfolgung nicht schafft oder die Qualifikation von Massenstart nicht schafft oder die Staffel nicht laufen darf oder was weiß ich. Also ja, da musste ich gerade in meinem ersten Weltcup ja auch schon mal durch. Ja, und wenn man dann nicht mehr ganz so viele Chancen hat, dann wird dann natürlich der Druck auch auf das einzelne Rennen deutlich größer und das macht es dann auch nicht einfacher.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Es geht um den Team Deutschland Paralympics Podcast, denn auch bis zu den Paralympics sind es keine 100 Tage mehr, bis die losgehen. Ich glaube, genau genommen sind es 93, wenn ihr diesen Podcast am Erscheinungstag hört. Die Vorfreude steigt also von Tag zu Tag. Und natürlich sind auch die Para-Snowboarder mit am Start, unter anderem Christian Schmid. Seine bisher einzigen Spiele waren in Peking.
Ja, die Vorfreude ist natürlich riesig, dass man endlich mal außerhalb von Corona mal an normalen Paralympischen Spielen teilnehmen kann und das Ganze mal erleben kann. Ja, man sieht es ja immer, wenn man jetzt zurückblickt, die anderen Paralympischen Spiele vor Corona, wo man dann verfolgt hat im Fernsehen, dass man das mal dann auch mal selbst so hautnah erleben darf. Deswegen sind die Vorfreude ist riesig und natürlich die Nähe zur Heimat ist ja auch gegeben. Somit werden ja auch Familie und Freunde auch zum Teil da sein und es werden dann schon ganz besondere Spiele für einen.
In unserem Partner Schwestern Podcast, dem Team Deutschland Paralympics Podcast, spricht der 36-jährige Christian Schmid über noch offene Baustellen bis zu den Paralympics, was seiner Nominierung noch in die Quere kommen könnte und was seine Frau im Adventskalender versteckt hat. Abonniert den Podcast, hört rein. Jetzt geht's hier weiter mit Janina Hettich-Walz, aber danach Team Deutschland Paralympics Podcast anhören und dann natürlich die Team die Weihnachtsgeschichte. Ihr wisst Bescheid. Werbung Ende. Aber vielleicht kann Carlotta dir dann den Druck wieder ein bisschen nehmen. Letzte Frage. Mal angenommen, du bist in Antholz dabei, ist schon ein Familienzimmer gebucht. Für
Nee,
deine
tatsächlich.
Familie, du würdest ja extra schlafen wahrscheinlich.
Ja, meine Familie hat tatsächlich, die haben ich weiß nicht, ob es ein kleines Ferienhaus ist oder eine etwas größere Ferienwohnung, aber die haben mit einem befreundeten Ehepaar, haben meine Eltern schon letztes Jahr, glaube ich, vor Olympia was gebucht und die gehen dann auch zu anderen Sportarten und mein Mann wird dann mit der Kleinen auch dabei sein. Aber bei uns gibt es jetzt tatsächlich die Vorgabe, dass Olympia, dass wir da, es gibt ja auch noch ein paar andere Davies im Team auf Männerseite, aber dass wir Athleten da im Teamhotel schlafen müssen und dass Familienbesuche auch nur an Ruhetagen im Freien gestattet sind. Klar, alles mit dem Hintergrund Infektionsschutz finde ich auch voll in Ordnung, weil ja, es gäbe nichts Blöderes, wenn man dadurch irgendeinen blöden Zufall irgendwas reinbringt. Aber ja, also die Familie wird auf jeden Fall vor Ort sein, aber ich werde da bei der Mannschaft sein.
Familie hätte ich Walz oder hätte ich, die hätte ich und die Walzes haben schon gebucht. Janina ist noch dran. Viel Erfolg. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deiner Road to Milano Cortina mit dieser ja, tollen Doppelrolle aus Mutter und Leistungssportlerin. Vielen Dank für deine Zeit und ja, für die offenen Worte.
Ja, sehr gern. Vielen Dank.
Das war es mit dem Team Deutschland Podcast mit Janina Hettich-Walz und mit dem Team Deutschland Podcast für dieses Jahr. Mit der nächsten Episode melden wir uns dann 2026 schon direkt von der Einkleidung, von der Olympia-Einkleidung in München. Bis dahin lasst uns gerne eine gute Bewertung da und abonniert den Podcast in eurer App. Dieser Podcast wird produziert von Team des Studios. Vielen Dank an die Sparkassenfinanzgruppe für das Presenting dieser und eigentlich aller Episoden und euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und nicht vergessen, Team der Weihnachtsgeschichte auf YouTube angucken. Bis bald. Und frohe Weihnachten.